Am schlesischen Bahnhof steigt sie aus. Eine junge Frau von irgendwo will irgendwie einen Neuanfang. Es ist Berlin, die Stadt der Kontraste, von der sie sich alles erhofft. Arbeit, Unabhängigkeit und ein besseres Leben. Sie ahnt noch nicht, dass in den dunklen Kanälen ganz in der Nähe immer wieder Knochen angeschwemmt werden. Knochen von Frauen wie ihr. Frauen mit demselben Ziel und demselben Schicksal.
Ein Mann tritt vor die Reisende, mustert sie und blickt freundlich, zugewandt. Er bietet ihr ehrliche Arbeit für ein ehrliches Mädchen. Sie glaubt, das Glück gefunden zu haben und das an ihrem ersten Tag. Doch in den Gedanken und perversen Fantasien des Mannes ist sie nur eines. Ein Objekt, an dem er sich vergeht und das er danach wie immer in den Kanälen entsorgen wird. Er wird einer der grausamsten Serienmörder Deutschlands.
Sie wird für immer vergessen.
Willkommen bei Mord vor Ort. Willkommen in Berlin.
Ich will auch den Strafverteidiger, den der Serienmörder aus Berlin hatte. Das soll Fritz Hamann, ebenfalls Serienmörder und bekannt aus Staffel 1, gesagt haben. Der Strafverteidiger hat allerdings abgelehnt, nachdem er einen der wohl grausamsten Serienmörder Deutschlands vertreten hat. Karl Großmann. Unser neuer Fall ist vielleicht noch düsterer, noch erschütternder und führt uns noch tiefer hinein in die dunklen Schattenseiten der 20er Jahre. Bis heute trägt Karl Großmann den Beinamen Bestie vom Schlesischen Bahnhof. Zwischen 1918 und 1921 sollen ihm Dutzende Frauen zum Opfer gefallen sein. Wie viele es genau waren, weiß bis heute niemand. Vielleicht waren es über 20, vielleicht sogar über 100 Frauen. Ihre zerstückelten Leichen werden in Kanälen angeschwemmt, ihre Knochen auf Parkbänken entdeckt.
In dieser Staffel blicken wir in 6 Folgen auf die dunkelste Seite unserer Hauptstadt. Was macht Karl Großmann zu einem der grausamsten Serienmörder Deutschlands? Warum konnten so viele Opfer nie identifiziert werden? Und wieso ist heute kaum noch etwas zu diesem Fall bekannt?
Willkommen bei Staffel 2 von Mord vor Ort. In diesem Podcast nehmen wir euch mit an die Schauplätze dieses besonderen Falls. Wir sind Kerstin und Tobi, vielleicht kennt ihr uns schon aus der ersten Staffel. Wir sind durch Berlin gereist, haben Akten gewälzt und uns wieder tief eingegraben, um mehr über die Zeit, den Täter und vor allem die Opfer zu erfahren. Und wir blicken auch wieder auf das, was der Fall ausgelöst hat und warum er noch heute relevant ist. Übrigens haben wir auch wieder Bilder mitgebracht. Die findet ihr auf unserem Instagram-Channel mordvorort_podcast.
Außerdem wollen wir die ungeschönte Wahrheit erzählen. Daher kann es manchmal hart werden und wir kommen an die Grenzen des Erträglichen. Ihr findet wie immer zu jeder Folge alle Triggerwarnungen in den Shownotes.
Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Berlin. Direkt vor deiner Haustür. Deutschland, 20er Jahre. Der Erste Weltkrieg ist verloren. Und mit ihm das Vertrauen in alles, was bisher galt. Denn das Kaiserreich ist Geschichte, Deutschland wird zur Demokratie, aber viele wissen nicht, wie diese neue Ordnung funktionieren soll. Die überlebenden Soldaten kehren heim aus dem Krieg in ein Land, das nichts mehr für sie bereithält. Es gibt keine Arbeit und keine Stabilität. Die Wirtschaft liegt am Boden und die Inflation frisst Erspartes. Erst langsam, dann immer schneller. Wenn ihr Staffel 1 gehört habt, dann kommt euch das vielleicht bekannt vor. Wir haben in der ersten Folge von Staffel 1 ausführlich erzählt, wie die Menschen damals gelebt haben. Für alle, die nochmal tiefer eintauchen wollen in die Zeit, hört gern nochmal rein.
Denn wir richten den Blick jetzt ganz gezielt auf das Berlin der 20er Jahre. 1920 wird die Stadt quasi über Nacht zur Metropole. Durch das Groß-Berlin-Gesetz werden viele umliegende Städte und Dörfer eingemeindet. So wächst die Fläche auf einen Schlag um das 13-fache und die Einwohnerzahl verdoppelt sich auf fast 4 Millionen. Berlin wird zur drittgrößten Stadt der Welt. Nur London und New York sind jetzt noch größer. Doch die Stadtverwaltung ist mit dem rasanten Wachstum überfordert. Es fehlt an Wohnungen, es fehlt an Baumaterial und Investoren. Um irgendwie dem wachsenden Bedarf an Wohnraum gerecht zu werden, entstehen die bis heute typischen Mietskasernen, also dicht gebaute, mehrgeschossige Wohnhäuser mit Hinterhöfen. Die Wohnungen sind heillos überfüllt. Oft leben Familien auf wenigen Quadratmetern. Und selbst die teilen sie sich manchmal mit wildfremden Menschen. Für kleines Geld vermieten sie ihre Betten an Wohnungslose. Diese finden dann für ein paar Stunden Schlaf, bevor die eigentlichen Familienmitglieder ins vorgewärmte Bett steigen.
Und doch, Berlin ist nicht nur Elend. Berlin ist auch Verheißung. Denn anders als in anderen Teilen Deutschlands boomt in der Hauptstadt die Industrie. Unternehmen wie Siemens oder AEG lassen sich in der neuen Metropole nieder und ziehen tausende Arbeitskräfte aus Deutschland und Europa an. Viele träumen davon, Arbeit und Aufstieg zu finden, aber nur wenige schaffen es. Durch die multikulturellen Einflüsse wird die Stadt zur Projektionsfläche für Freiheit und Moderne. In den Cafés am Kurfürstendamm diskutieren Autoren und Künstler über Utopien und Krisen und in Charlottenburg entstehen Bühnenstücke, die Theatergeschichte schreiben. Gleichzeitig wächst das Nachtleben Berlins zur Legende heran. In Clubs wie dem berühmten Mocha Efti tanzt eine Gesellschaft gegen die Schatten der trostlosen Zeit an. Frauen in schimmernden Kleidern mit Sektkelchen in der Hand, Männer mit Frisiercreme im Haar, Zigarrenqualm in der Luft und Kokain als Elixier der Nacht. Kein Wunder, dass Berlin bald den Spitznamen Babylon trägt. Das Sinnbild für Dekadenz und moralischen Verfall. Für viele, die von diesem verheißungsvollen Berlin träumen, ist der Schlesische Bahnhof das Einfallstor in die neue Metropole.
Tobi, wenn man heute nach Berlin reist, dann ist ja der Hauptbahnhof die zentrale Adresse. Aber das war nicht immer so. Früher war nämlich der heutige Ostbahnhof quasi das Tor zur Stadt. Oder, wie er zu Karl Großmanns Zeit hieß, der Schlesische Bahnhof.
Und damals war das hier ein echter sozialer Brennpunkt. Man hat das Bahnhofsviertel hier im heutigen Stadtteil Friedrichshain sogar das Chicago Berlins genannt, angelehnt an die US-Stadt, die bekannt wurde für ihre Gangs und Gewalt.
Und wir stehen jetzt quasi am damaligen Epizentrum des Chicago Berlins. Nur ein paar Straßen weiter vom Ostbahnhof liegt der sogenannte Andreasplatz. Und dort war ein belebter Wochenmarkt mit knapp 600 Ständen. Tagsüber wurde hier gehandelt und abends verwandelte sich die Gegend dann in den Hotspot der Rotlichtszene. Wir haben euch ein Bild des Andreasplatzes auf Instagram hochgeladen, mordvorort-podcast, ihr wisst Bescheid.
Heute sieht man von all dem aber wirklich gar nichts mehr. Den Andreasplatz gibt es auch nicht mehr, statt Marktgetummel ist jetzt hier ein Supermarkt. Eine Erinnerung an den Platz ist aber noch zu finden, auch wenn es nur ein Schild ist. Und auf diesem wird auch an die Taten von Karl Großmann erinnert, denn dieser Bereich hier, vom Bahnhof bis zum Andreasplatz, bildete das Jagdrevier für Großmann.
Und er hatte seine Gründe dafür.
Unter den Menschen, die es in die neue Metropole zieht, sind viele Frauen, die am Schlesischen Bahnhof aus den Zügen steigen. Sie sind auf der Suche nach Arbeit und Unabhängigkeit. Denn im Ersten Weltkrieg ist ein Großteil der Männer als Soldaten gefallen oder arbeitsunfähig zurückgekehrt. Frauen, die zuvor auf die Rolle der Hausfrau und Mutter beschränkt waren, müssen plötzlich allein den Lebensunterhalt sichern. Doch fast jede zweite findet keine feste Anstellung. Ohne geregeltes Einkommen ist eine Wohnung kaum zu halten. Und ohne Wohnung gibt es keine Meldeadresse. Ohne Meldeadresse bekommen sie keine Sozialleistung und Krankenversicherung. Offiziell existieren diese Frauen dann nicht. Und wenn sie verschwinden, fällt es oft niemandem auf. In ihrer Verzweiflung wenden sich viele Frauen der Gelegenheitsprostitution zu. Im Rotlichtviertel stehen sie nachts oft nur mit einer Küchenschürze bekleidet und warten auf betrunkene Arbeiter, denen sie sich für wenige Mark anbieten.
An keinem Ort in Berlin prallen diese zwei Welten so brutal aufeinander wie am Andreasplatz. Einerseits die Frauen, die gerade erst ankommen, oft jung und allein, aus der Provinz und mit einer Mischung aus Hoffnung und Orientierungslosigkeit. Auf der anderen Seite die Frauen, die in der Großstadt gestrandet sind, gezeichnet von Verzweiflung und Armut. Viele von ihnen standen selbst einmal hier am Bahnsteig, frisch aus dem Zug gestiegen, voller Hoffnung auf Arbeit und einen Neuanfang. Heute ist der Bahnhof für sie nur noch Anlaufstelle für das nächste warme Bett und ein paar Mark fürs Überleben.
Auf genau diese beiden Frauengruppen hat Karl Großmann ein besonderes Auge geworfen. In den Ermittlungsakten steht dazu, er hat sich als Opfer stets Frauen ausgesucht, die mittellos, wohnungslos und ohne Anhang waren. Er wusste also von vornherein, dass diese Personen niemals vermisst werden würden und dass die Ermittlungen dieser Personen sehr schwierig bzw. unmöglich sein würden. Auf dem Markt am Andreasplatz hat er einen Wurststand, der nicht nur als Verkaufsstelle dient, sondern auch als strategisch perfekter Beobachtungsposten. Von hier aus scannt er die Menge nach neuen Opfern, die er mit einer warmen Mahlzeit lockt und in Gesprächen verwickelt.
Er ist über 60, wirkt wie ein netter, älterer Herr, keiner, vor dem man auf den ersten Blick Angst haben müsste. Genau das ist sein Vorteil. Er spricht die Frauen freundlich an, fragt, ob sie Arbeit suchen, ob sie schon eine Unterkunft haben. Und dann macht er ihnen immer dasselbe Angebot. Bei ihm zu Hause sei eine Arbeitsstelle als Wirtschafterin frei. Kochen, putzen, etwas Ordnung halten, für sich und seine kranke Frau. Für die Frauen klingt das verlockend, doch Großmann hat keine pflegebedürftige Frau zu Hause. Und er sucht in Wahrheit auch keine Wirtschafterin. Er will Zugriff auf die Körper der Frauen. Dr. Arthur Kronfeld, ein Pionier auf dem Gebiet der Psychologie, schreibt 1922 dazu in einer Fachzeitschrift: In der Regel war es der Hunger, den Großmann ihnen zu stillen versprach, oder das Geld, welches er ihnen zeigte, ohne es ihnen zu geben, oder das Obdach, das er ihnen als Wirtschafterin in seiner Wohnung verhieß, was sie der Spinne ins Netz trieb.
Auch Martha hat Großmann auf dem Andreasplatz getroffen und sein Angebot angenommen. Woher Martha kommt und wie sie mit Nachnamen heißt, konnte nie festgestellt werden. Nun aber betritt sie seine Wohnung. Gemeinsam kochen sie Kaffee und decken den Tisch mit Brot, Wurst und Schinken. Sie essen schweigend. Gegen Abend legen sie sich hin. In das gleiche Bett, denn die kranke Ehefrau war ja nur ausgedacht. Doch Martha bleibt, denn wo sonst soll sie hin? Martha behält ihr Hemd an. Großmann liegt nackt neben ihr. Sie ahnt, was erwartet wird, wenn sie heute Nacht ein warmes Bett haben will. Es passiert. Zweimal in dieser Nacht. So beginnt ihr Leben als Großmanns sogenannte Wirtschafterin. Es ist ein erzwungener Alltag. Schlafplatz, Essen und sein Anspruch auf ihren Körper. Bis zu jener Nacht, in der Martha zum ersten Mal Nein sagt. Ohne ein Wort steht er auf, geht an den Küchenschrank und greift nach einem massiven Holzlöffel. Er legt sich wieder neben sie, den Löffel als Waffe versteckt hinter seinem Rücken. Als Martha ihn erneut abweist, schlägt er zu. Blind, hemmungslos, immer wieder. Martha schreit. Großmann stopft ihr ein Handtuch in den Mund. Erst als sie nur noch röchelt, hält er inne. Martha ist tot.
Martha ist nicht die Erste und sie wird nicht die Letzte sein. Immer wieder bringt Großmann Frauen in seine Wohnung. Kaum fällt die Tür hinter ihnen ins Schloss, fällt auch Großmanns Maske. Der scheinbar hilfsbereite ältere Herr vom Andreasplatz verwandelt sich in einen Sadisten. An dieser Stelle ein Hinweis: Was jetzt folgt, enthält explizite Beschreibungen sexualisierter Gewalt. Wir erzählen das nicht, um zu schockieren, sondern weil es notwendig ist, um die Abgründe von Großmanns Taten zu verstehen. Wer das nicht hören möchte, kann die nächste Minute skippen.
Großmanns Fetisch ist die maximale Misshandlung der Frau. Wir wissen das, weil Aussagen von Frauen dokumentiert sind, die seine Übergriffe überlebt haben. Er schlägt, fesselt und demütigt. Er fixiert sie mit Seilen oder Gürteln, zwingt sie in Positionen, die nur ihm gefallen. Die Frauen berichten, dass er mit seiner ganzen Faust in ihrem Geschlechtsteil gewühlt hat, als würde er was untersuchen. Er fasst mit mehreren Fingern in ihre Harnröhre. Mit einem Ruck sprengt er mit der Faust ihren After. Er führt Küchengegenstände ein. Ihre Schmerzen reizen ihn. Ihre Gegenwehr bringt ihn in Ekstase. Seine Perversion kennt bald keine Grenzen mehr. Während dieser gesamten Prozedur sind die meisten Frauen noch am Leben. Auch als er seine Hand oder Gegenstände in ihren Rachen presst. Sobald ihm das aktuelle Level an Gewalt nicht reicht, steigert er es. Manchmal so lange, bis die Frauen nicht mehr schreien, sondern verstummen.
Martha liegt leblos auf dem Bett. Großmann steht daneben, atmet schwer. Er weiß, was er tun muss. Wie schon zuvor, wie jedes Mal. Der Körper auf dem Bett ist für ihn keine Frau mehr, kein Mensch. Nur noch ein Problem, das er beseitigen muss. Langsam steht er auf. Er holt ein Messer aus der Küchenschublade. Er weiß genau, wo er ansetzen muss. Welche Körperteile er verbrennen kann. Und welche im Wasser sinken. Großmann handelt ruhig und planvoll. Aus seinem Zimmer wird ein Schlachtraum. Er zerteilt die Leiche akribisch auf dem Tisch, an dem er zuvor mit Martha gegessen hat. Der Vorgang dauert 4 Tage. Die abgetrennten Hände verbrennt er in seinem Ofen, ihre Kleider ebenfalls. Die anderen Körperteile bringt er an 2 Abenden in einer Tasche verborgen zum nahegelegenen Kanal und dem angrenzenden Staubecken. Später werden Passanten die Leichenteile im Wasser finden. Und die Polizei wird die entstellten Knochen und Fleischreste kaum noch zuordnen können. Nur den Kopf behält Großmann als letztes in seiner Wohnung. Fast so, als ob er wolle, dass die Frauen dem letzten Höhepunkt ihrer Misshandlungen zusehen müssten, bevor er auch hier die Kopfhaut abzieht, verbrennt und den Schädel im Wasser versenkt. Wir stehen jetzt genau an diesem Staubecken, in dem einige der Körperteile angeschwemmt worden sind. Das ist das sogenannte Engelbecken. Und warum das so heißt, es liegt hier direkt vor der St. Michael-Kirche und die ist nach dem Engel Michael benannt. Ja, da lag es dann wohl nahe, das Becken eben Engelbecken zu nennen. Von dem Punkt, wo wir jetzt stehen, sind es circa 25 Minuten zu Fuß vom Andreasplatz.
Und es sieht hier richtig schön aus. Also ich dachte, wir kommen hier zu so einem stinkenden Teich, aber das hier ist mal das komplette Gegenteil. Soll ich mal beschreiben? Also es ist erstmal viel größer als gedacht, knapp 100 Meter lang und breit, eingebettet oder drumherum viele schicke Wohnhäuser, viel Grün drumherum. Es liegen hier auch einige in der Sonne.
Ich muss aber auch einfach sagen, wir haben uns vom Wetter her heute wirklich den perfekten Tag ausgesucht.
Und die Idee, heute zum Engelbecken zu kommen, hatten nicht nur wir. Direkt am Ufer zur Kirchenseite ist auch ein richtig nettes Café, wo auch richtig was los ist. Vom Café schaut man dann auf die andere Seite des Engelbeckens mit Rosengarten und natürlich, meine Highlights, auf Wasserspiele, also so Fontänen, und auf ein kleines Schildkrötenhaus.
Ja.
Also wirklich ein richtig, richtig schöner Ort heutzutage.
Und das ist krass, weil früher war es ganz anders. Früher war das Engelbecken Teil des sogenannten Luisenstädtischen Kanals. Und der wurde im 19. Jahrhundert gebaut, um Baumaterialien und Abwasser zu transportieren. Naja, und die Gegend hier galt damals als verrufen und heruntergekommen.
Das ist so verrückt, weil man es sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
Und was viele auch nicht wissen, während der Teilung Deutschlands lagen das Engelbecken und der Kanal mitten im Grenzbereich. Der Kanal wurde dann zugeschüttet und hier verlief die Todeszone zwischen Ost und West. Heute kann man quasi über den stillgelegten Kanal spazieren und das Engelbecken ist sogar Teil des offiziellen Berliner Mauerweges.
Also so schön es hier auch ist heutzutage, heftig, dass ein Ort zweimal so grausam geschichtlich aufgeladen ist. Zuerst durch den Serienmörder und dann durch die Grenze.
Ja, schon krass.
Okay, zurück in unsere bzw. Großmanns Zeit.
Yes. Was passiert, nachdem Großmann die Leichenteile hier versenkt hat? Er weiß nämlich, dass die Entsorgung allein nicht für das perfekte Versteckspiel reicht.
Großmann sitzt im Polizeirevier 50. Routiniert schiebt er das Formular über den Tresen. Die Stimme des Beamten klingt gelangweilt. Name der Verschwundenen? Martha, sagt Großmann knapp. Mehr wisse er nicht. Nur, dass sie ihm Geld gestohlen habe. 400 Markscheine. Dann sei sie einfach abgehauen. So eine Undankbare. Man zahlt Steuern und keiner schützt einem vor diesem Gesindel. Der Polizist nickt mechanisch. Es ist nicht das erste Mal, dass Großmann vor ihm sitzt. Seit Jahren kommt dieser Mann regelmäßig mit denselben Anzeigen auf die Wache. Immer wurde er bestohlen. Immer geht es um eine Wirtschafterin. Und immer ist sie mit der Beute plötzlich verschwunden.
Auf diese Weise bringt Großmann insgesamt etwa 40 bis 50 Frauen zur Anzeige. Keine von ihnen taucht je wieder auf. Und die Polizei? Sie fragt nicht ernsthaft nach. Sie lächelt müde über den schrulligen Alten. Auf dem Revier kennt man ihn längst als harmlose Nervensäge. Seine Aussagen sind immer dünn, meist kennt er nicht einmal die Nachnamen seiner angeblichen Diebinnen. Nur ein einziges Mal ist es gelungen, eine der verschwundenen Frauen aufzuspüren. Anna, eine der verrufensten Figuren des Viertels. Bei ihr hat die Polizei tatsächlich 400 Markscheine gefunden. Es ist eine fatale Ausnahme, die ihn bei der Polizei glaubhaft erscheinen lässt.
Großmann ist sich seiner Sache sicher. Die Frauen, die er anzeigt, sind wahrscheinlich tot oder so entstellt, dass sie nicht mehr identifizierbar sind. Und selbst wenn er, wie im Fall der Anna, lebende Frauen anzeigt, sie werden aus Angst und Scham jeden Kontakt zur Polizei meiden. Denn wer in den Verdacht gerät, der Prostitution nachzugehen, wird auf der sogenannten Sittenliste registriert. Ein öffentliches Verzeichnis der Sittenpolizei. Einmal dort eingetragen, verlieren Frauen jede Chance auf eine geregelte Arbeit. Die Angst vor dem sozialen Absturz ist Großmanns stärkster Schutzschild. Er hat ein perfides Spiel geschaffen, in dem er niemals Täter, sondern stets Opfer ist.
Jedes Mal läuft es gleich ab. Er täuscht und lockt die Frauen mit Arbeit, Essen und einem Dach über dem Kopf. Er vergewaltigt und misshandelt sie bis zum Tod. Er zerstückelt die Leichen und versenkt sie im Kanal. Er zeigt die Frauen dann wegen Diebstahl bei der Polizei an. Das alles wird ihm einen Beinamen bescheren. Die Bestie vom Schlesischen Bahnhof. Wie oft er diese Schritte wiederholt, wird niemals aufgeklärt werden können. Sobald Großmann die Polizeistation verlässt, macht er sich wieder auf den Weg zum Andreasplatz. Dorthin, wo er eine neue Frau sucht, die er als Wirtschafterin mit nach Hause nehmen kann.
In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie Großmann das Wirtschafterinnensystem aufgebaut hat und wie er dann Stück für Stück zur Bestie vom Schlesischen Bahnhof wurde. Wir machen uns auf die Suche nach den Wurzeln seiner sadistischen Veranlagung und dem Auslöser seiner Lustmorde. Was hat ihn geformt und was hätte die Bestie aufhalten können?
Hört, hört, wie die Schritte hallen. Großmann schleicht durch dunkle Nacht. Viele sind ihm schon verfallen. Keiner ist dem Tod erwacht. Hunger treibt ihn durch die Gassen. Straßen atmen seine Schuld. Niemand kann sein Werk erfassen. Schritte.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Produktion, Moderation und Recherche Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Musik KI generiert und Pixabay. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und Leibniz FM.
Nächte sprechen dunkle Lieder, flüstern Morde, die geschehen. Hier tanzen die verdammten Lieder. Berlin, wer kann dich je verstehen?
Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folgen verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.